Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas. Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 22. Dezember 2024, gleich dem zweiten Day 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Bei unserer Betrachtung des Inhalts von iranischen Liedertexten haben wir beim letzten Mal die Gute-Nacht-Lieder besprochen. Wir sagten, dass sie im Grunde die mütterlichen Klagen und Sehnsüchte beinhalten. Der Versfuß eines Lalais, so heißen diese Schlaflieder auf Farsi, ist kurz. Schlaflieder sind melodisch und der Inhalt ist einfach. Dadurch eignen sie sich auch als Träger für erzieherische Punkte. Kleine Kinder hören gerne die Mutter ein Gute-Nacht-Lied singen und der Text prägt sich ihnen schnell ein. Schlaflieder wurden von liebevollen Müttern, aber nicht von versierten Dichtern erfunden. Sie erhalten daher sehr vertraute Wörter. Die meisten dieser Gute-Nacht-Lieder lassen literarisch gesehen zu wünschen übrig. Sie beachten nicht die Regeln der klassischen Dichtung, das bürgt aber gerade für ihre Originalität. Am wenigsten werden die Regeln für Versfuß und Reim in den Schlafliedern berücksichtigt. Trotz dieser und anderer Schönheitsfehler haben sie jedoch ihren festen Platz in der mündlichen Folklore und gehen von einer Generation auf die nächste über. Es wundert nicht, dass viele große Meister auch Schlaflieder komponiert haben oder Schlaflieder überarbeitet haben. Den bekannten Schlafliedern haftet eine Art Nostalgie an. Manchmal besteht noch nicht einmal ein logischer Zusammenhang zwischen Wörtern und Sätzen in einem Schlaflied. Aber für das Kind wird der Text durch die Melodie und nicht durch die Bedeutung der Wörter schön. In den Schlafliedern kommen viele Dinge aus der Natur, wie Blumen, Wasser, Quellen und so weiter. Die Grundstimmung in iranischen Schlafliedern Irans ist aber meist wehmütig. Viele Schlaflieder wurden auch Änderungen unterworfen. Alte Versionen gingen verloren, weil die Liedertexte nirgendwo schriftlich festgehalten wurden. Andere Schlaflieder gerieten in Vergessenheit. Doch nun zu unserer Geschichte von heute aus dem Buch 98 Risse. In einer Stadt lebte ein rechtschaffener Goldschmied. Jeden Morgen kam er schon in aller Früh vor Sonnenaufgang in seine Goldschmiede. Sein Geschäftsladen lag genau gegenüber dem Palast des Sultans. Bevor er morgens seinen Laden aufschloss, betete er zu Gott. O, du weiser Helfer, der du den täglichen Unterhalt schickst. Du bist allmächtig, und wenn etwas tief auf den Meeresgrund fällt, so hast du die Macht, es wieder ans Land zu holen. Jeden Morgen wurde der Sultan, der um die Zeit noch im Bett lag, von dem Gebet des Goldschmiedes, das durch das offene Fenster seines Gemaches an sein Ohr drang, aufgeweckt. Eines Tages sprang er auf und schrie: Wer ist es, der mich jeden Morgen mit seiner scheußlichen Stimme aufweckt? Der Sultan ließ seinen Diener kommen und erkundigte sich bei ihm. Da erfuhr er, dass es der Goldschmied ist, dessen Laden genau dem Palast gegenüber liegt. Da überlegte er, wie er diesem Kerl eine Lektion erteilen kann. Er ging mit seinem Wesir zu dem Geschäft des Goldschmiedes und nahm seinen Edelsteinring mit. Der Goldschmied wunderte sich, als der Sultan seinen Laden betrat. Der Sultan gab ihm den kostbaren Ring und sagte: Der Edelstein in diesem Ring ist ein Rubin und ist 1000 mal 1000 Goldmünzen wert. Ich habe Angst, dass er verloren geht. Deshalb möchte ich, dass du mir mit einem Stein aus buntem Glas einen ähnlichen Ring anfertigst und ich den Ring mit dem Rubin nur zu besonderen Gelegenheiten trage. Dann übergab er den Ring dem Goldschmied und empfahl ihm, gut darauf zu achten.
Der Goldschmied nahm den Ring, steckte ihn in eine kleine Schachtel und öffnete den Tresor. Aber bevor er den Tresor verschließen konnte, bat der Sultan um ein Glas Wasser. Der Goldschmied ging schnell Wasser holen, und der Sultan nahm sich sofort den Ring aus der Schachtel heraus und steckte ihn ein. Da war auch schon der Goldschmied mit einem Glas Wasser zurück. Der Sultan bat den Goldschmied, den Tresor gut zu verschließen. Der Goldschmied verriegelte den Tresor. Da sagte der Sultan: Du hast 3 Tage Zeit, den neuen Ring anzufertigen. Du musst ihn mir am 4. Tag morgens zusammen mit dem eigentlichen Ring bringen. Aber gib gut Acht, dass mein kostbarer Ring nicht verloren geht, denn wenn das passiert, wirst du mit deinem Leben dafür büßen. Dann verließ der Sultan mit dem Wesir die Goldschmiede. Sie gingen ans Meer und bestiegen ein Schiff. Weit entfernt vom Ufer ließ der Sultan den Ring ins Meer fallen. Erst dann kehrte er in seinem Palast zurück. Der Goldschmied schloss seinen Laden und ging rasch nach Hause. Als er seiner Frau von der Geschichte erzählte, sagte diese: »Lauf schnell zurück, du kannst den Ring vom Sultan nicht einfach im Geschäft lassen. Der Sultan hat doch gesagt, du musst sterben, wenn er verloren geht. Du solltest den Ring keinen Augenblick aus den Augen lassen. Der Goldschmied lief eilend zurück. Er öffnete den Tresor und dann die Schachtel und sah erschreckt, dass sie leer war. Wie war das möglich? Da kam auch schon seine Frau, um ihm das Essen zu bringen. Sie sah ihren Mann in großer Aufregung, und als sie erfuhr, dass der Ring verloren gegangen ist, begannen sie beide verzweifelnd, den ganzen Laden zu durchsuchen. Drei Tage waren vergangen. Der Sultan hatte den Goldschmied nicht mehr beten hören. Da sagte er zu seinem Wesir: »Hör, wir hatten Erfolg. Der Goldschmied hat aufgehört, mich jeden Morgen mit seinem Gebet zu wecken.« Aber am vierten Tag wurde der Sultan wieder von dem Goldschmied mit seinem Gebet aus dem Schlaf gerissen. Wütend ging der Sultan zu dem Geschäft des Goldschmiedes. Sein Henker begleitete ihn. Der Sultan sah den Goldschmied fröhlich vor sich sitzen und wurde nur noch wütender. Er schrie: »Die drei Tage sind vorbei und nun musst du mir die beiden Ringe abliefern. Anderenfalls kannst du etwas erleben.« Der Schmied schloss den Tresor auf. Er holte die kleine Schachtel heraus, öffnete sie und da lagen zwei Ringe drin, das Original und die Fälschung. Der Sultan war völlig überrascht. Er rief: »Das kann doch nicht sein. Wie bist du an meinen Ring gelangt? Ich habe ihn doch selber ins Meer geworfen.« Da sagte der Goldschmied: »Als meine Frau und ich vergeblich nach dem Ring gesucht haben, war ich so bedrückt, dass ich zu Hause blieb. Zwei Tage lang habe ich nichts gegessen. Meine Frau kaufte einen großen Fisch auf dem Markt für mich, und beim Säubern fand sie in seinem Magen euren kostbaren Ring. Ich bin sofort zur Goldschmiede gelaufen und habe begonnen, einen Ring anzufertigen, der ihm ähnlich ist. Heute in aller Früh ist er fertig geworden, und als er fertig war, habe ich wieder vor meinem Geschäft gebetet.« Der Sultan schämte sich sehr. Er umarmte den Goldschmied und sagte nur: »Bei Gott, du bist wirklich ein rechtschaffener Mensch. Verzeih mir all das Unrecht, das ich dir angetan habe.« Dann ließ er seinen Diener einen Beutel mit 10.000 Dinaren für den Goldschmied bringen und sagte dann: »Ich befehle dir ab jetzt jeden Morgen, mich mit deinem Gebet zu wecken, nämlich: O du weiser Helfer, der du den täglichen Unterhalt schickst, du bist allmächtig, und wenn etwas tief auf den Meeresgrund fällt, so hast du die Macht, es wieder ans Land zu holen.«
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafreshi mit dem Titel Meye Ishq, das heißt Wein der Liebe. We'll be right back. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Gedankengut im Spiegel des Nahdul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahdul Balagha. Ali ist ein vollständiges Spiegelbild des Propheten Salawatullah Alai. In ihm sind alle hohen menschlichen Eigenschaften vereint. Der Prophet drückt Letzteres im folgenden Satz aus. Es wird nicht möglich sein, die Tugenden Ali ibn Abi Talibs, alayhi salam, alle aufzuführen, selbst wenn das Holz aller Bäume zu Schreibschriften und alle Meere zu Tinte und die Rechnungsführer unter den Dschinn und alle Menschen zu Schreibern würden. Das Werk Nahjul Balagha ist eine Sammlung von Ansprachen, Briefen und Weisheiten Imam Alis. Es ist von großer Bedeutung und weit verbreitet und gilt nach dem Heiligen Koran als das wichtigste Buch. Dieses Buch sorgt für die Höhe, Sprachbegabung und Ausdruckskraft Alis alayhi salam. Es ist eine Kostbarkeit mit beeindruckenden Aussagen über die Einheit Gottes, die Gerechtigkeit und Schöpfung, über die Gottesehrfurcht und die Eigenschaften der Gottesehrfürchtigen, die Gläubigen und die Heuchler. Nahjul Balagha beleuchtet gesellschaftliche Probleme und die Pflichten einer Regierung. Ebenso enthält es Erläuterungen zu einer Reihe von Koranversen. Nahjul Balagha zieht den Leser in seinen Bann und stillt mit seiner thematischen Vielfalt den Wissensdurst. Es vermag die besonderen Eigenschaften der Edlen aus dem Hause Mohammeds wiederzugeben und das moralische Gute vom Hässlichen zu trennen. Es spricht über den Vorzug der Beratung, über die reuevolle Umkehr und über das Vertrauen in Gott und viele Dinge mehr. In Anbetracht des wertvollen Inhaltes dieses Buches möchten wir im Rahmen dieser Senderei namens Imam Alis Denkweise im Spiegel des Nahjul Balagha gemeinsam mit Ihnen in diesem Buch blättern, um mehr über das großartige Wesen dieses Imams zu erfahren. Nahjul Balagha gibt einen Ausschnitt aus dem hohen Denken Imam Alis wieder. Seit circa 1000 Jahren liegt dieses Buch der Weltbevölkerung vor und begegnet Bewunderung. Es enthält Teile der guten Ratschläge und Briefe und Ansprachen von Imam Ali ibn Abi Talib und dieses Buch wird nicht alt. Die Ausdrucks- und Schreibweise Imam Alis ist so aussagekräftig und treffend und zugleich ausgesprochen schön, dass das Nahjul Balagha nach dem Koran an die Spitze der arabischen Literatur zu stehen kommt. Gelehrte und Literaten haben sich mit diesem Werk beschäftigt und ihn ihren Ansprachen und Aussagen aus ihm zitiert. Einige haben Erläuterungen dazu geschrieben oder es übersetzt. Das Nahjul Balagha ist inzwischen in mehrerer moderner Sprachen übertragen worden, unter anderem ins Persische, Türkische, Urdu, Englische, Französische, Deutsche, Italienische und Spanische. Unser Beitrag reicht nicht aus, alle Vorzüge des Nahjul Balagha detailliert zu beschreiben. Zum Beispiel ist die thematische Vielfalt in diesem Werk so groß, dass sie wie ein wogendes Meer wirkt, in dem sich jede Art von kostbaren Perlen befinden. Zu den Themen gehört die Moral genauso wie die Politik, gehören Religionsrecht, Rechte und Pflichten ebenso wie Kampf und Dschihad. Ebenso wird über die Gnostik und die Einheit Gottes, über die Natur und über das Regieren und so weiter gesprochen. Das Nahjul Balagha zeichnet sich durch die großartige Sprachästhetik und Sprachfertigkeit aus. Der Sprachfertige passt sich dem Grad der Aufnahmefähigkeit seines Zuhörers an. Seine Aussagen sind wirksam und werden von der angesprochenen Person akzeptiert.
Nahjul Balagha ist einer der ersten Texte über die islamische Kultur. Dieses Buch hat Abul Hasan Muhammad ibn Hussein, bekannt als Sayyid Razi oder Sharif Razi, im Jahre 400 nach der Hijra zusammengestellt und sich dabei auf eine große Anzahl von Quellen und Büchern gestützt. Sayyid Razi gliedert das Werk nach Ansprachen, Briefen und kurze Weisheiten Imam Alis alayhi salam. In den Ansprachen wird über die Erschaffung der Welt, des Menschen und der Tiere und über das Schöpfungsziel des Menschen gesprochen, ebenso wie über Gotterkenntnis, der Zweck der Aussendung der Propheten und der Fortsetzung des Prophetenauftrages durch den Koran. Imam Ali alayhi salam spricht auch über die Edlen aus dem Hause des Propheten und über Auferstehung und Jenseits. Imam Ali behandelt gleichwohl Fragen der Wirtschaft. Er hebt die Kultivierung der Erde hervor und gibt Erklärungen zur Eigentumsvermehrung und Mahnungen hinsichtlich der Volkskasse, Beitul Mal, der sozialen Gerechtigkeit und Bekämpfung der Armut und den Pflichten der Regierung und der Gesellschaft. Im Zusammenhang damit verweist er auf die Pflichten von Beauftragten der Regierung, der Armee und Armeeführer ebenso wie auf den Einzug von Steuern und Prinzipien der Verwaltung eines Landes. Ethische und für die Charakterformung wichtige Punkte sind thematischer Schwerpunkt in anderen Abschnitten des Nahjul Balagha. In Bezug auf die Moral des Einzelnen wird der Wissenserwerb zusammen mit der Praktizierung des Wissens hervorgehoben. Es wird die Gleichgültigkeit gegenüber den weltlichen Schätzen unterstrichen, zum Kampf gegen das Unrecht angeregt und das freiheitliche Denken betont. Der Mensch wird aufgefordert, sein eigenes Verhalten zu überprüfen und laufend eine Bilanz über seine Taten zu ziehen. Hinsichtlich der Moral im Gesellschaftsleben spornt das Nahjul Balagha zur Freundlichkeit, Menschenliebe und Gerechtigkeit an. Es werden auch die Aspekte des Gottdienens im Nahjul Balagha angesprochen, wie die verschiedenen Motivationen zum Gottdienen und die besonderen Stufen der Gottesdiener sowie die Wirkung des Gottdienens auf die Tilgung von Sünden. Besonders aber fällt auf, wie viel Wert Imam Ali immer wieder auf die Gerechtigkeit legt. Ali ist nicht wie viele, die nur von der Gerechtigkeit reden, aber diesen Grundsatz selber nicht einhalten. Imam Ali war felsenfest gegenüber den Unterdrückern, während er den Unterdrückten Schutz bot. Ali alayhi salam hat die Heiligkeit der Gerechtigkeit mit seiner hohen Menschlichkeit, seinem Kampf und seinem Schreibstift behütet. Das Nahjul Balagha enthält wertvolle Briefe. Es sind Briefe, die der Imam über Angelegenheiten der Regierung und der islamischen Umma geschrieben und an Freunde und Verwandte oder an Befehlshaber, Gouverneure und Regierungsbeamte verschickt hat. Einige Schreiben war auch an Feinde gerichtet. Er hat in seinen Schreiben die besten Grundsätze für die Regierung und für den Dienst an der Bevölkerung vorgestellt und hat die Regeln für die Wahrung der Rechte der Bürger, insbesondere der Schwächeren und Ärmeren, unter ihnen festgelegt. Er hat die Beamten der islamischen Regierung verpflichtet, diese wertvollen Punkte alle einzuhalten. Seine Briefe behandeln nicht nur die damaligen Probleme, sondern geben auch über die Regeln des Islams für das Leben und für eine islamische Regierung und ebenso die Fragen der Ethik und den islamischen Glauben Aufschluss und spiegeln den Standpunkt dieses großen Imams wider. Der dritte Abschnitt des Nahjul Balagha enthält kurze, aber sehr gehaltvolle Weisheiten des Imams in Form von ein oder zwei Sätzen. Es sind gute Ratschläge und einmalige Wegweisungen über den richtigen Glauben und die Veredelung des Charakters. Alle sehen nach dem Koran und nach den Worten des Propheten in diesen Weisheiten die besten Empfehlungen für ein gutes und glückliches Leben. Ein jeder dieser kurzen Sätze enthält einen nützlichen Rat. Nichts kann die spirituelle, gesellschaftliche und politische Größe Imam Alis, alaihi salam, besser demonstrieren, als seine eigenen Worte dies können. Wir werden daher in den kommenden Teilen dieser Reihe das Nahjul Balagha in die Hand nehmen und den Fürst der Gläubigen mit Hilfe seiner Worte vorstellen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Muhammad el-Mu'tamedi mit dem Titel Guftam Ghamit Hudaram.
Oh!
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit.
Der Islam hat das Thema Ernährung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Im Koran und in manchen Überlieferungen werden nützliche Obstsorten und Nahrungsmittel genannt. Zum Beispiel beschreibt der Koran Honig als ein heilendes, natürliches Wundermittel. In diesem heiligen Buch wird auf Feigen und Datteln geschworen und die Wichtigkeit dieser beiden Früchte erwähnt. Im Gegensatz dazu tadelt der Islam den Genuss von alkoholischen Getränken und nicht nach islamischen Riten geschlachtetes Fleisch und sagt, dass es dadurch die seelischen und körperlichen Schäden kommen kann. Ein Kapitel der islamischen Lehren setzt sich mit Hygiene der Nahrungsmittel auseinander und befasst sich mit der Sauberkeit. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, und seine Nachkommen empfehlen den Menschen, Obst, Gemüse und Fleisch vor dem Verzehr und Kochen gut zu waschen, damit sie gesund bleiben. Der Islam betont auch mäßiges Essen und sieht Überernährung als Grund vieler Krankheiten an. Dazu gibt es auch ein eigenes Kapitel im Islam über Tischmanieren. Diese Religion legt sehr hohen Wert auf diese Manieren, die sich auch auf die Gesundheit auswirken. Aus der Sicht der islamischen Gelehrten spielen diese Manieren auch bei der Persönlichkeit und Würde jedes Menschen eine große Rolle. Die Tischmanieren werden im Islam in verschiedene Themen untergliedert. Manieren vor dem Essen, während des Essens und nach der Nahrungsaufnahme. Über jeden Abschnitt sind einige Erläuterungen gemacht worden. So soll man sich vor dem Essen die Hände waschen und den Namen Gottes rufen. Imam Ali a.s. sagte zu seinem Anhänger Komail: O Komail, nenne während des Essens den Namen desjenigen, der dir nicht schadet, nenne dessen Namen, der alle Krankheiten und Probleme heilen kann. Wenn man seine Nahrungsaufnahme mit dem Namen Gottes beginnt, so bedeutet das auch, dass man Gott um Hilfe bittet, damit er uns schützt, zum Beispiel vor eventuellen schädlichen Folgen, die das Gericht haben könnte. Eine weitere Empfehlung ist, dass man vor dem Essen ein wenig Salz in den Mund nimmt. Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, sprach: Esst vor und nach dem Essen ein wenig Salz. In einer weiteren Überlieferung von ihm heißt es weiter: Gott offenbarte Moses, dass er sein Essen mit etwas Salz beginnt und auch mit Salz beenden soll. Denn Salz heilt 70 Krankheiten wie Lepra, Hals, Zahn- und Bauchschmerzen.
Dr. Hossein Ravazadeh, iranischer Experte für traditionelle Heilmedizin, erläutert, dass natürliches und nicht industrielles Salz Mikroben vernichtet. Er fügt hinzu, wenn man vor dem Essen ein wenig Natursalz zu sich nimmt, werden die Magenmikroben, die sich im Mundspeichel befinden, sehr schnell vernichtet. Ärzte sind der Meinung, dass das Salz im Mund diesen Bereich von Mikroben und Schmutz säubert und ihn für die Nahrungsaufnahme vorbereitet. Dr. Tomansians setzt sich in seinem Buch Hygienic Ruler in Islam mit dem Thema Salz vor dem Essen auseinander und schreibt, der Speichel im Mund entsteht durch Speicheldrüsen. Je mehr Speichel sich mit dem Essen im Mund vermischt, desto schneller wandert die Nahrung die Speiseröhre hinunter in den Magen, wo sie auch schneller verdaut werden kann. Das Salz vor dem Essen stimuliert die Speicheldrüsen. Es entsteht mehr Speichel als normal, was bei der Verdauung behilflich ist. Er schreibt weiter, trifft das Salz auf den leeren Magen, so stimuliert es diesen und es werden mehr Sekretionen gebildet. Also hilft es auch beim Runterschlucken und bei der Verdauung. Imam Barer sagte, dass Gott Moses offenbarte, sagt einem Volk, dass es vor dem Essen Salz zu sich nehmen soll und nach dem Essen auch, sonst werden sie nur sich selbst tadeln. Diese Überlieferung ist ein Beweis für den gesundheitlichen Einfluss dieser Substanz und für deren Rolle bei der Behandlung von Krankheiten. Weiter wird empfohlen, dass man mit der rechten Hand essen und zuerst mit leichten Speisen beginnen sollte. Ernährungsexperten zählen dazu Suppen und Gemüsesalate. Eine weitere Sitte zur Nahrungsaufnahme, die im Islam erwähnt wird, ist, dass man langsam und wenig essen soll. Mediziner sind der Meinung, dass große Häppchen den Kiefer belasten und ein Teil der Nahrung unzerkaut in den Magen gelangt. Anders ist es, wenn man kleinere Portionen zu sich nimmt. Da bildet sich im Mund ausreichend Speichel und das Essen lässt sich leichter verdauen. Im Islam wurde auch abgeraten, dass man während des Essens Wasser trinkt. Ärzte sagen in diesem Zusammenhang, dass das viele Trinken die Verdauungsenzyme verdünnt und somit Probleme im Magen, im Verdauungssystem sowie bei Absorption des Nahrungsstoffes verursacht werden. Trinkt man jedoch in Maßen, so schadet es nicht. Interessant zu wissen ist auch, dass der Islam empfiehlt, dass man länger am Tisch sitzen bleiben soll. Imam Sadr sprach, setzt euch lang an den Tisch, denn diese Zeit wird nicht zu eurer Lebenszeit gerechnet. Weiter sprach er, Gott hat nie ein Volk während des Essens bestraft. Gott ist größer als das, er dem Menschen eine Gabe schenkt und ihn dann während deren Verzehr bestraft. Dann, wenn der Mensch fertig ist, wird er es aber tun. Das am Tisch sitzen führt zu Ruhe und Gelassenheit und wirkt sich positiv auf Körper und Seele aus. Der Islam möchte, dass sich der Mensch für das Essen Zeit nimmt. Liebe Hörer, Freunde, jetzt wissen auch Sie, welche gute Empfehlungen uns der Islam über die Essmanieren gemacht hat. Bis zu einer weiteren Folge. Betrut.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.